Wir sind nicht für Börse gemacht, also machen wir uns mal nichts vor. Also wenn man einen zu niedrigen Magnesium-Level hat im Blut, dann hat man keine Chance. Dein Nervensystem kommt nicht in diesen Zustand. Es gibt ja Leute, die betrachten Schlaf als Luxus. Ich betrachte das als non-negotiable. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr schlafen, weil die dann auch tagsüber zunehmend handlungsunfähiger werden.
Liebe Ulrike, wir haben gerade schon festgestellt, dass wahrscheinlich der Beruf des Physikers oder speziell der Physikerin in dieser Trading-Bubble stark vertreten ist. Warum ist das so?
Also, ich habe mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, noch andere Physikerinnen zu treffen. Das ist ja nicht so häufig, also egal, wo man unterwegs ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn wir Physik studieren, also egal ob Männlein oder Weiblein, wir bekommen beigebracht, Probleme zu lösen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Also dieses allgemeine, schau dir was an, wovon du noch nichts verstehst. Zerleg es in kleine Häppchen, näher dich dem und fange an, das zu verstehen und dann damit auch zu arbeiten. Also das ist ein ganz grundlegender Aspekt von der Physik. Deswegen glaubt man, wenn man fertig Physik studiert hat, dann auch, dass man quasi alles kann, wenn man nur genug Zeit hat, sich davor zu setzen und es in einen interessiert und man sich da rein vertiefen kann. Und ich glaube, das ist ein Teil davon. Und speziell die Physikerinnen, das scheint nochmal so ein besonderer Schlag zu sein. Das sind einfach. Also alle Frauen, die ich da treffe in der Branche, sind Powerfrauen. Also die wollen einfach nach vorne und Börse ist ja einfach auch ein anderer Spielplatz, um im Leben noch Dinge zu erreichen.
Auf jeden Fall. Ich meine, Powerfrauen, wir hatten ja eine studierte Physikerin, die ja immerhin das höchste Amt hier in der Bundesrepublik hatte. Ob man jetzt mit der zufrieden war oder nicht, aber innen muss man ja eins sagen, die hat definitiv eine knallharte Karriere hingelegt. Bis höher ging es ja gar nicht mehr. Und Elon Musk hat ja auch mal gesagt, dass der beste Studiengang eigentlich Physik wäre. Weil man hat ihn gefragt, was soll man heutzutage studieren, Ingenieurswesen oder das oder jenes. Sagt, er würde jetzt jedem empfehlen, Physik zu studieren. Und genau aus dem Grund, was du gesagt hast, ich erkenne ein Problem und zerlege es dann in zu kleine Teilchen, weil man das eben, du hast gerade bestätigt, im Studiengang so beigebracht bekommt.
Es freut mich, dass Elon das gesagt hat. Die Fachrichtung hat so ein bisschen Nachwuchsprobleme, also jeder, der sich berufen fühlt und noch nicht weiß, was er tun soll,
Hätte
geht
ich
in
das
die
mal
Richtung.
gewusst, wenn ich jünger war, hätte ich vielleicht Physik studiert. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin in Physik an dem Punkt ausgestiegen, wo ich es nicht mehr gesehen habe. Also das heißt, am Anfang, wenn du anfängst in der Schule, ne, wem sage ich das, aber wenn man so am Anfang Physik, dann ist das ja alles für mich logisch vorstellbar. Ne? Und dann ging es irgendwann, ich weiß noch, mein Hassthema war die Bewegung geladener Teilchen in Magnetfeldern. Und es war auch mein Prüfungsthema beim Abitur. Und da bin ich ausgestiegen, weil das war dann in meinem Kopf nicht mehr vorstellbar. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der das versteht, aber sagen, das ist doch ganz logisch. Aber alles, was so quasi außerhalb war, auch wenn es dann so klein ging, auch in Atom, auch in Chemie und so, da war ich dann raus, leider. Sonst wäre vielleicht aus mir ein Physiker geworden.
Das ist tatsächlich dann dieser Wandel von irgendwann muss man der Mathematik als Sprache glauben und quasi die Phänomene damit daraus ableiten.
Richtig.
Also das ist schon so. Aber ich mag die Physik, die man anfassen kann und wo man noch was sieht, auch sehr.
Okay, jetzt wollen wir gar nicht so über Physik sprechen, sonst denkt noch jemand, der schaut hier in der alten Aufzeichnung von das Professorenkolloquium zu. Lass uns mal über eine ganz spannende Sache sprechen, und zwar du machst ja auch etwas, was mit dem Thema Trading super, super spannend ist. Ich sage nur Thema Stress, aber lass uns mal vorher vielleicht so ein bisschen zu deiner Person. Wie bist du eigentlich auf das Thema Börse gekommen?
Also ich bin ja aus Jena und mein erster Kontakt mit Börse war Intershop. Also das war damals total aufregend. Also war ja Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich war da auch noch nicht volljährig. Bin also mit meinem Papa zur Sparkasse und da konnte man Intershop-Aktien zeichnen. Krasse 10 Stück. Also mehr gab es ja für den Privatanleger nicht. Und wir haben tatsächlich die 10 Stück auch bekommen und da war ja noch nichts mit, du guckst online oder machst irgendwas, sondern das war
Teletext.
so völlig abstrakt und dann hatten wir die halt und das war auch viel Lokalpatriotismus. Also das war einfach aus dem Osten ein Unternehmen, was so stark geworden ist, dass es an die Börse gehen kann. Wir haben die natürlich dann einfach behalten, weil wir haben so überhaupt keine Waffel gemacht und naja, Intershop war dann irgendwann auch nicht mehr ganz so viel wert. Also die sind ja dann auch, nachdem sie so hochgegangen sind, wo man hätte verkaufen können, was wir, wie gesagt, Lokalpatriotismus nicht gemacht haben, sind die dann halt auch wieder gefallen. Und das war so mein erstes Ding, wo ich dachte, na, interessant, aber verstehst du nicht.
Und ja. Kennst du noch den Namen des Gründers, wie der hieß? Ich überlege die ganze Zeit, mir fällt dann nicht mehr ein.
Irgendwas mit Schaum.
Wir suchen es raus, wir finden es ein.
Okay.
Das, obwohl Intershop ja am Ende dann pleite gegangen ist, oder gekauft wurde, oder wieder, die gibt es, glaube ich, noch. Es gibt ja auch noch den Intershop Tower in Jena. Aber er selber ist ein grandioser Unternehmer, der ja dann später nach Amerika gegangen ist und auch da nochmal große Unternehmen aufgebaut hat. Also toller Unternehmer aus Thüringen.
Ja, definitiv. Ja, und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen ETFs, ein bisschen zu schauen, von wem kann man Geld sparen. Und habe mich da auch sehr drüber gefreut. Also so, man konnte ja eine ganz lange Zeit Anfang der 2000er nicht so viel falsch machen. Und das hat dann gereicht, als wir gebaut haben, dass ich das Grundstück damit bezahlen konnte, war für mich schon perfekt. Da habe ich habe mir da auch nicht so um die Rendite so viel Gedanken gemacht. Es ist gestiegen, es war schön und ich habe mich gefreut, dass es besser ist als das Sparbuch. Und dann habe ich ganz lange Zeit nichts damit gemacht. Dann bin ich Anfang der 2020er, so als Corona auch so in der Zeit war, mit Kryptos in Kontakt gekommen. Mhm. Also man hatte ja sehr viel Zeit, die man anders verteilen konnte. Und dann habe ich das halt auf YouTube gesehen und fand das ganz faszinierend und habe mich da auch so ein bisschen coachen lassen, ein bisschen geguckt von, was da geht. Und habe dann aber festgestellt, das nimmt mich nervlich ein wenig zu sehr mit. Also die Dynamik und vor allem auch, weil ich zu wenig, immer das Gefühl hatte, ich verstehe zu wenig von dem dahinter. Also von, was passiert jetzt, was ist ein Scam, wie kann man das auseinanderhalten? Und das war mir alles eine Spur zu aufregend. Hat aber dazu geführt, dass ich jemanden getroffen habe in der Community, der bei dir schon im Training war, den Andreas. Und der hat dann gesagt, ach, wisst ihr was, so wie dein Gehirn funktioniert, das ist Charttechnik, also das ist voll dein Ding. Und ich gesagt, hä, was? Also das war so, also ich habe ja keinen Berührungspunkt mit gehabt. Und sagte, ja, komm hier, guck dir das mal an. Und da hat er mich mit zu einem von deinen Workshops genommen. Also es war auch in Düsseldorf, ich glaube Oktober 24 oder September 24. Und da war ich schon mal da und da dachte ich, geile Stimmung auch. Also mir hat das total auch gefallen, diese Mischung der Leute, die einfach Interesse an dem Thema hatten. Das ist ja im Alltag immer so eine Sache, von wen trifft man. Und dann hat es noch 5 Monate gedauert, bis ich mich so sortiert hatte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich auch Zeit, wirklich mich damit zu beschäftigen. Und dann bin ich 25 im Januar, Februar zu euch gekommen. Und seitdem wird Börse immer mehr Teil meines Lebens.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen wir mal auf den spannenden Teil. Nämlich, wir haben uns zu diesem Gespräch verabredet, weil wir hatten kürzlich, oder wir haben immer schon mal in unserem gemeinsamen Mindset-Call uns ein bisschen ausgetauscht über Themen. Und wir sind mal irgendwann da auf das Thema gekommen, du hast dann mal was erwähnt, so was eigentlich in uns passiert, wenn wir Trades haben. Ne? Also egal, ob die jetzt gut oder ob die negativ sind. Und lass uns da mal ein bisschen darüber reden. Du hast im Vorgespräch gesagt, es ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, warum machen wir das überhaupt, Börse? Und ich sage ja immer, wenn jemand sagt, warum willst du überhaupt Börse machen, weil ich Geld verdienen will, sage ich immer, das stimmt überhaupt nicht. Du willst kein Geld verdienen, du willst nur durch dieses Geld irgendetwas erreichen. So, und aus, sagen wir mal, ein bisschen wissenschaftlicher Sicht, was ist denn deine Definition? Warum macht denn jemand Börse? Warum machst du Börse? Warum machen aber auch viele andere Börse?
Also ich stimme dir erstmal komplett zu. Wenn jemand sagt, er macht das, um mehr Geld zu verdienen, ist er nicht ganz ehrlich mit sich selber, weil Geld alleine macht nicht glücklicher. Das ist so eine Binsenweisheit. Und es ist ja, glaube ich, in uns drinne, rein prinzipiell, dass wir glücklich sein wollen. Also dass wir Lebensfreude empfinden, dass wir einfach Spaß haben, dass keiner freiwillig jeden Tag früh aufsteht und sagt, pff, noch so ein Tag. Also das ist einfach nicht das, wie wir gerne sein wollen.
Ja.
Und das und Geld ist einfach das Mittel, um sich das zu erkaufen. Die Freiheit, selber zu entscheiden, was mache ich, für wen arbeite ich oder bin ich mein eigener Chef? Oder habe ich es im Zweifelsfall geschafft, wenn ich 1-2 Stunden am Tag mich mit Börse oder was anderem beschäftige, dass ich den Rest der Zeit einfach frei gestalten kann? Und ob das dann Zeit verbringen mit Menschen ist, die man sehr, sehr mag und die man gerne in seinem Leben hat. Oder ob man gerne reist oder einfach auch abgefahrene Hobbys hat, die einfach sehr teuer sind. Also von gibt ja Leute, die hier so Heli-Skifahren machen, Tiefschnee springen oder andere Hobbys pflegen. das muss ja alles bezahlt werden. Also der Adrenalinkick und Dopamin, was man da kriegt, das ist total geil. Und das ist dann wirklich pure Lebensfreude auch in dem Moment. Aber halt auch nur, wenn du die Möglichkeit hast, das zu machen.
Der Börsengewinn ist quasi nur Mittel zum Zweck.
Ja, also ja. Meiner Meinung nach schon. Und es sollte einen im Umkehrschluss auch nicht so sehr stressen, dass man sagt, ich muss jetzt, weil dann, glaube ich, ist es auch schon schwierig, das Gewinnen oder dieses Geld dann tatsächlich so zu genießen, dass man sagt, ich gebe das jetzt auch aus. Also dass man sagen kann, ich lebe davon jetzt und nicht nur, ich horte es an, um es zu haben und es ist total stressig und ich muss jetzt auch drauf aufpassen, es wird nicht schlagartig weniger oder ich muss immer schauen, dass es grundlegend da bleibt und immer weiter wächst, sondern dass man einfach da auch eine schöne Balance findet, tatsächlich was davon zu haben. Natürlich kann man es auch alles vererben. Also das ist ein legitimes Ziel. Meins ist es nicht.
Meins auch nicht.
Also meine Kinder genießen eine gute Ausbildung und bin mir sicher, die werden selber zurechtkommen. Deswegen bin ich auch mehr dafür, im Hier und Jetzt einfach auch glücklich zu sein.
Jetzt hast du gesagt, dann sollte es eigentlich auch niemanden stressen, wenn es jetzt mal nicht so läuft. Da werden dir jetzt ganz, ganz viele werden sagen, ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Aber in der Realität stresst mich das unglaublich. Und es gibt ja auch so diese Aussage, wenn du dich kennenlernen möchtest, dann eröffne ein Börsenhandelskonto.
Oh ja.
Und warum sind Menschen, und ich schließe mich da ein, also jetzt ist es viel, viel, viel weniger, als das vielleicht vor 10 oder 15, 20 Jahren war. Aber warum stresst uns das so, wenn wir an der Börse sind? Was passiert da in uns, dass wir in einer Situation, die uns im Außen überhaupt nicht stressen würde, plötzlich, wenn irgendwie eine Aktie damit verbunden ist oder irgendwas, dass wir da völlig gestresst sind von so einer Situation, was bei manchen ja schon für schlaflose Nächte sorgt oder so?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielem. Also da kommt zum einen erstmal unsere Biologie ins Spiel. Wir sind nicht für Börse gemacht, also machen wir uns mal nichts vor. Also dieses Konzentrieren drauf und vor allem auch, man hat ja keinen Einfluss drauf. Also man kann sich selber ein System überlegen, kann sagen, hier, da setze ich meine Stops hin, hier gehe ich rein, hier gehe ich raus. Man kann sich auch sehr diszipliniert an seinem Plan halten. Und selbst dann ist das Stresslevel, glaube ich, immer noch nicht null, weil wir mit etwas arbeiten, was wir selber nicht beeinflussen können. Also wir sind ja etwas ausgeliefert, was komplett fremdbestimmt ist an der Stelle. Und damit haben wir sowieso als Menschen immer so ein bisschen Probleme. Und dann ist auch immer die Frage, wie sehr kann man es loslassen? Da gibt's ja dann verschiedene Ansätze von, man versucht zu meditieren. Also gibt's ja große Börsenhändler, die sagen, die meditieren erstmal eine Stunde, bevor sie sich überhaupt an den Rechner setzen, also um sich runterzufahren. Und dann kommt auch noch dazu, wir haben insgesamt ja ein sehr stressiges Leben heutzutage. Also wir haben ja eine Reizdichte, also alles, was auf uns einströmt, dafür sind wir ja eigentlich gar nicht gemacht. Und unser Körper und vor allem auch, wer berufstätig ist, Börse macht, im Zweifelsfall sich noch um die Familie kümmert, die Eltern pflegt, wie auch immer. Also dieses ganze komplexe Konstrukt, das ist Hochleistungssport für unseren Körper. Und das verkennen wir an ganz vielen Stellen. Und deswegen kann es auch schlichtweg sein, dass man, wenn man, je nachdem, wie man sich ernährt oder was man einfach auch für Einflüssen ausgesetzt ist, dass der Körper gar nicht mehr genug Substanzen in sich hat, was er eigentlich bräuchte, um das Nervensystem ausreichend zu regulieren. Also zum Beispiel, ganz banal, nicht genug Magnesium. Also wenn man einen zu niedrigen Magnesium-Level hat im Blut, also kann man messen, dann hat man keine Chance. Dann kannst du dich hinsetzen und kannst meditieren und versuchen runterzukommen. Aber dein Nervensystem kommt nicht in diesen Zustand, den es eigentlich erreichen könnte. Und das heißt, manchmal diese Ratschläge von, gehst du spazieren, machst mal Urlaub und so, die sind alle gut gemeint und prinzipiell auch immer eine gute Idee, also dass man einfach auch von der Physiologie in die Balance kommt. Aber manchmal kann es einfach schlichtweg auch sein, dass man so alle ist von den letzten 10, 15 Jahren, je nachdem, was man geleistet hat, dass man dem Körper einfach auch auf der Ebene noch mithelfen muss, um gelassener zu werden, damit er loslassen kann, damit er nicht in seiner Angst gefangen bleibt.
Ich bin ja Unternehmer aus Leidenschaft und wenn ich das höre, da poppt das in mir sofort die Idee hoch. Das heißt, wir brauchen eine Supplement-Linie für Börsenhändler, oder?
Können wir gerne zusammen machen. Also ich habe ja schon angefangen, Leute, die also Unternehmer oder vor allem Leute in Führungspositionen zu coachen, einfach um genau das, wo die sagen, ich merke, mein Körper macht nicht mehr so mit, aber ich kann keine Pause machen und muss irgendwie ja im Unternehmen präsent sein. Also wirklich dahin zu coachen, damit die verstehen, wo steht mein Körper, was braucht mein Körper, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht und halt auch wieder Richtung Lebensfreude zu kommen. Ja. Also das muss alles insgesamt Spaß machen. Und ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube, das wäre eine gute Zielgruppe. Also ja.
Also ich, ja? Das ist jetzt, hätte ich nicht gedacht, dass es auf diesen Punkt kommt.
Ist
das
einfach, auch aber gesagt. Ist ein spannendes Ding.
Aber es ist ja natürlich so, dass wir ja heutzutage alle, und das wissen wir ja auch, immer irgendwie uns supplementieren sollten in ganz verschiedenen Bereichen. Und man sollte sich ja regelmäßig sein Blut untersuchen lassen, mal gucken, wie sehen, da ist hier die Nährstoffverteilung und so, weil wir das eben heutzutage auch über die klassische Ernährung nicht mehr aufnehmen, weil da zu wenig drin ist oder weil wir es vielleicht auch nie aufgenommen haben. Aber der Stress, wie du ihn erwähnt hast, ist halt einfach jetzt größer.
Ja.
Vielleicht, um mal ein bisschen da reinzugehen, was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir, jetzt nicht, wenn wir sagen, wir kaufen eine Aktie, aber wenn vielleicht die Aktie, sagen wir mal, es gibt also diese zwei Extreme. Mhm. Die eine, das positive Extrem, wir kaufen eine Aktie und die geht durch die Decke und wir sind völlig begeistert und sehen uns schon im Olymp. Und dann gibt es natürlich die andere Situation, wir kaufen etwas und von der Sekunde eins, wo wir es gekauft haben, rennt das Ding gegen uns. Passiert da das Gleiche im Körper oder sind da unterschiedliche Dinge, die in unseren Körpern passieren?
Das sind definitiv unterschiedliche Dinge. Also dieses von wir kaufen was und werden instantan damit belohnt, dass der Kurs genau in die Richtung geht, wie wir das gehofft haben oder glauben, aus unserer Analyse geschlussfolgert zu haben. Das ist voll der Dopaminkick. Mhm. Also das ist dieses instantane Belohnen von, ja, du hast es richtig gemacht, du bist so super. Und dem Dopamin ist auch völlig egal, ob das jetzt Zufall war oder ob das System hatte oder warum auch immer. Es sagt, genau dieses Verhalten wird jetzt belohnt. Und das ist quasi wie bei jeder guten Sucht. Also dieses Verhalten einfach, naja, ob es Sport ist, ob was auch immer man tut, es ist dieser Kick von, es fühlt sich einfach gut an.
Ja.
Und es hat auch noch den wunderbaren Nebeneffekt, durch das Dopamin und was dann so präsent ist, lernen wir besser. Das heißt, wenn wir gleichzeitig diesen Dopaminausstoß haben und das mit einer Handlung verknüpfen, was wir gemacht haben, dann prägt sich das noch stärker ins Gehirn ein. Deswegen ist es nämlich auch so wichtig, wenn man zum Beispiel Kindern was beibringen möchte, dass die Spaß am Lernen haben sollten, weil die sich das automatisch besser merken. Also das ist einfach, das ist in uns drin. Wir sind Spielkinder. Also wir machen und durch diese positive Verstärkung wird das einfach ins Gehirn eingebrannt. Und der Umkehrschluss von wir haben gekauft und hoffen. Also das ist, glaube ich, bei allen so. Man hofft, dass man richtig liegt. Also das, ich glaube, jeder, der jetzt sagt, nee, bei mir nicht, ich weiß das, kann noch mal ein bisschen in sich reinhorchen. Und wenn das dann fällt, ist die Frage, wie hoch ist meine Angstschwelle, ab wann wird die Angst getriggert? Also wie gut bin ich erstmal so sortiert, dass ich sage, ich habe klare Regeln zum Beispiel, bis hierher darf es fallen. Wenn ich dann ausgestoppt werde oder wie auch immer, dann ist immer alles noch gut. Das heißt, wenn ich mich an so eine Regel halten kann und die Erfahrung gemacht habe, das funktioniert immer wieder und ich habe eine Trefferquote, so dass ich insgesamt im Plus bin und hoffentlich ist die auch so gut, dass man das psychologisch durchhält, dann kann man relativ ruhig bleiben. Und jetzt gibt's ja noch diesen Fall von, eigentlich müsste ich rausgehen, aber ich gehe nicht raus und das Ding rauscht immer weiter und man denkt die ganze Zeit, das müsste doch eigentlich ist eine gute Aktie, das Unternehmen ist eigentlich cool oder wie auch immer. Und da setzt dann tatsächlich dieser Angstmodus ein. Also von, dass das Gehirn anfängt aus dem Cortisol, also das Stress steigt einfach, weil man hat ja zum einen eventuell was falsch gemacht oder sich nicht an seine Regeln gehalten oder einfach auch wieder diese Situation von, wir können es nicht beeinflussen. Du bist dem komplett ausgeliefert und stehst da wie das Kaninchen vor der Schlange und wartest drauf, was passiert denn jetzt? Und hoffst gleichzeitig, es dreht. Und das stresst uns. Also das erhöht extrem das Cortisol und das führt dann leider dazu, einmal so diesen Fokus nur noch da drauf. Man hat keinen Rundumblick mehr, weil das unsere biologische Chance war, früher vor dem Säbelzahntiger wegzurennen. Also das ist genau dieser Mechanismus von, der will mich fressen, ich sollte wegrennen, weil sonst gibt's von mir definitiv keine Nachfahren mehr. Und das ist auch ganz tief in uns drinne. Und da übernehmen halt einfach auch sehr alte Teile vom Gehirn das Sagen. Und da ist mit der Ratio nicht mehr so viel zu wollen. Und das ist einer ja der Gründe, warum einem, wenn man zum Beispiel nach einem Plan vorgeht und sagt, nein, ich entscheide das jetzt nicht jedes Mal neu, warum einem das helfen kann, weil man dann damit diese älteren Teile vom Reptiliengehirn einfach überlistet, weil man sagt, nee, ist mir egal, ob du jetzt gerade Angst hast oder hoffst oder wie auch immer, Plan ist Plan, Und dann kommt auch wieder diese Erleichterung, dass man das nicht entscheiden muss.
Super spannend. Wenn ich, also gut, Dopamin/Cortisol, wenn ich jetzt das schon reflektiert bin und das merke, und es gibt ja ganz viele Situationen jetzt ja nicht nur an der Börse, sondern auch wenn andere Dinge passieren, wo man einfach merkt, okay, man ist in so einem Stressding drin und ich weiß jetzt, okay, da wird was in mir ausgeschüttet. Gibt es Möglichkeiten, wo man das, wir bleiben mal bei dem Negativen, weil das Dopamin müssen wir ja nicht bekämpfen, aber wenn wir jetzt diesen negativen Effekt haben, was wir tun können, um aus dieser Situation herauszukommen, also wie können wir diesen Stress, den wir in uns haben, wie kriegen wir den zumindest eingedämmt und wie kriegen wir den runter, um danach wieder rational entscheiden zu können?
Da gibt es erstaunlich einfache Methoden. Also wir haben, da muss ich noch was kurz erklären, wir haben im Körper zwei Systeme, die quasi sich gegenseitig regulieren oder in wechselseitiger Wirkung sozusagen sind. Und das ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Also sind Teile unseres Nervensystems, die entweder aktiviert sind, also der Sympathikus und der auch für diese Angst- und Fight-or-Flight-Reaktion zuständig ist und der Parasympathikus, der diese Entspannung wieder im Körper erzeugt. Also mal grob vereinfacht, das ist noch ein bisschen komplexer. Aber im Wesentlichen, in einem gut regulierten Menschen wechseln die sich immer ab. Also es ist wirklich so ein Hin- und Herfließen. Mhm. Und wenn wir gerade in dieser Angst getriggert sind, dann sind wir voll in diesem Sympathikus drin, weil wir sind ja darauf vorbereitet, vorm Säbelzahntiger jetzt wegzurennen. Und da gibt's nämlich jetzt zwei Probleme. Zum einen ist dieses Cortisol und diese ganzen Stresshormone, was da ausgelöst wird, darauf ausgelegt, dass wir uns bewegen, dass wir nämlich wegrennen. Das heißt, sitzen zu bleiben und in keine Bewegung zu kommen, ist zum einen für den Körper ganz schwierig, weil dann der natürliche Abbaumechanismus quasi nicht richtig funktioniert. Das heißt, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat oder so, Sachen einmal zügigen Schrittes, mehrfach um den Block laufen, also einfach das regelt physisch runter und ohne Handy, also wirklich lass es zu Hause, weil sonst hängst du nämlich die ganze Zeit am Handy und guckst, ob es noch weiter gefallen ist in der Zeit. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wirklich bewegen. Oder wenn es schnell gehen muss, sogenanntes Box Breathing zum Beispiel. Also das gibt's auf YouTube auch ganz tolle Anleitungen, wo man die ganze Zeit so einem Punkt dabei zuguckt, wie er so ein Viereck abschreitet, wo es darum geht, eine gewisse Zeit einzuatmen, die Luft kurz anzuhalten, auszuatmen.
4-4-4.
Ja, genau.
Sowas, ne? Ja.
Und dieses Atmen, dieses ganz strikte Atmen und sich daran halten, das fährt den Parasympathikus hoch und damit kommt man wieder besser zur Ruhe. Und das kann man auch vorm Rechner machen. Wahrscheinlich wäre es besser, sich rumzudrehen und nicht gleichzeitig auf die Charts zu gucken, aber das hilft akut in solchen Stresssituationen sehr gut.
Das heißt
gut.
Dann, also das ist, kann man ja wirklich ganz, ganz häufig beobachten, wie jemand, wenn er nichts dagegen tut, gehe mal aus meiner Erfahrung heraus, heutzutage bin ich selten gestresst im Trading, weil ich mich genau an das halte, was du gesagt hast. Ich habe einen Plan. Das heißt, wenn es gegen mich läuft, sage ich, ich kann ja eh nichts machen, dann gehe ich halt raus und dann beende ich es. Einfach auch in dem Bewusstsein, okay, wenn ich das beende, ist der Stress weg. Mhm. So. Und ich habe ja dieses Sworn Sleep Well at Night. Yeah. Ich will halt keinen Stress haben. Und das kann man ja aber wirklich sehen, wenn jemand zum Beispiel, ich habe das dieses Jahr beobachtet, dieses Jahr, wir haben 2026 und die Softwareaktien fallen ja alle so verrückt.
Ja.
Und jetzt gibt's ja einige, die sagen, okay, dann habe ich halt verkauft und so what. Und dann gibt's ja andere, die sind ja drin geblieben und suchen jetzt natürlich erstmal so Confirmation Bias. Ich suche immer wieder Argumente oder Besitztumseffekt. Mhm. Ich suche immer wieder Argumente, warum das, was ich getan habe, gut ist. Aber die natürlich dadurch eigentlich immer mehr in Stress geraten und überhaupt nicht mehr klar denken können. Und dann sagst du denen, hey, aber pass mal auf, das ist doch so und so. Und die gucken dich an und wissen gar nicht, von was du redest, weil sie eben diesen Stress haben.
Ja. Ja. Die können das übergeordnete Bild einfach nicht mehr sehen. Also das ist nicht mal böser Wille oder so,
nein.
Ignoranz. Das ist einfach physiologisch dann bedingt von dein Gehirn schaltet runter auf das eine Problem. Mhm. Ja.
Das heißt, wenn wir das jetzt mal, was du gesagt hast, so ein bisschen zusammenfassen, um bessere Handelsergebnisse zu bekommen, besserer Börsianer zu sein, wäre es zum ersten sinnvoll, dass man sagt, man hat einen Plan und man hält sich auch an diesen Plan, weil er dann, wenn es nicht so gut läuft, unseren Stress reduziert, gleichzeitig als absolut positiver Nebeneffekt unser Depot leben lässt. Ne? So, das ist der nächste gute Effekt. Und zum anderen, wenn man merkt, dass man in diese Stresssituation kommt, dass man dann eben was macht, um aus dieser Stresssituation rauszukommen, eben wie gesagt, sich bewegen oder eben diese spezielle Art des Atmens. Kann man irgendetwas tun, damit man feststellt, ich bin jetzt in diesem Stressmodus? Weil oftmals passiert das ja vielleicht, ohne dass man selber feststellt, dass das vielleicht ein Außenstehender sagt, wenn er einen beobachtet, dann sagt er, du bist gerade im Stressmodus. Aber selber spürt man das ja vielleicht gar nicht, oder?
Das ist ganz schwierig, also diese Form der Selbstbeobachtung zu lernen. Also manche können das natürlich, man kann das aber auch lernen. Das erfordert nämlich, dass man einen Schritt zurücktritt. Das ist auch sowas, was man mit Meditation lernt, man nimmt Abstand zu seinen Gefühlen und beobachtet die und kann die benennen. Und zum Beispiel, wenn irgendwas ist und man hat den instantanen Impuls, jetzt noch auf Kaufen, Schließen oder wie auch immer zu klicken oder so, dann hilft es relativ gut. Ich denke, das sind so wahrscheinlich so eine Minute, anderthalb Minuten oder so, diese Handlung zu unterbrechen. Mhm. Also wirklich zu sagen, ich setze mir selber die Regel, wie auch immer, habe eine Stoppuhr, eine Eieruhr, weiß der Geier was, und erst wenn die wieder klingelt, dann darf ich das ausführen, weil dann tatsächlich das Bewusstsein wieder einsetzt. Also diese spontanen Handlungen von, oh Gott, und jetzt muss ich was tun, das ist voll der Automatismus. Da kommen alle Muster durch, die wir gelernt haben, alles, was uns geprägt hat, und da ist nichts mit Ratio. Also da ist nicht Zeit gewesen zu reflektieren, ist es gut, ist es schlecht. Kann man jetzt argumentieren, gut, wenn ich jetzt noch 2 Minuten warte, dann fällt das noch weiter. Ja, allerdings auch, wenn du was hast, was so schnell fällt, sollte das auch so wenig in deinem Depot sein, dass es vielleicht okay ist, die 2 Minuten zu warten. Aber das würde einen tatsächlich schon mal in der ersten Instanz wieder zurückholen ins Hier und Jetzt. Es fühlt sich dann immer noch beschissen an, also das kann man wahrscheinlich mal so postulieren. Aber man ist wenigstens wieder so bei sich, dass man sagen kann, okay, einmal kurz durchatmen, was machen wir jetzt? Was sagt der Plan? Weil dann kann man überhaupt erst wieder den Gedanken fassen von, was sagt eigentlich mein Plan?
Ja.
Also das.
Das heißt, es wäre so ein ganz, man müsste fast schon sowas einbauen in so eine Handelssoftware. Das sagt, selbst wenn ich drücke, muss ich bestätigen und dann läuft eine Sanduhr ab, die es dann erst freigibt. Ne? Erinnert mich übrigens an eine Regel, als ich bei der Bundeswehr war, gab es eine sogenannte 24-Stunden-Beschwerderegel. Das heißt, wenn man sich über einen Vorgesetzten beschweren wollte, dann konnte man ja an die nächsthöhere Stelle gehen. Die Bedingung war aber, du musst 24 Stunden warten. Und es war total interessant, weil was ist passiert? Du hast jetzt der hat irgendwas zu dir gesagt, ne? Und du warst halt mega sauer und hast gesagt, oh, da beschwere ich mich jetzt. Du konntest aber nicht. Also wenn du jetzt zu deinem nächsten höchsten Vorgesetzten gegangen wärst, der hätte gesagt, wann ist denn passiert? Sag ja jetzt gerade. Er hätte gesagt, tritt ab, komm morgen wieder. Mhm. Und weil es halt eine Regel beim Bund war, dann war es halt auch so eine Regel. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns spezifisch in der Kaserne war oder ob das eine allgemeine Bundeswehrregel war. Aber das Spannende war, einen Tag später hast du dann so gedacht, ach, was soll's? Mhm. Also das heißt, in 99 von 100 Fällen waren es einfach dann Dinge, wo du gesagt hast, ja komm, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Also es war einfach so, wo du dann selber gemerkt hast, in der Situation hat es mich tierisch aufgeregt. Ja. Aber jetzt mit ein bisschen Reflexion nach 24 Stunden war das gar nicht so schlimm. Und ich habe das dann für mich privat übernommen, weil ich dachte, das ist eine tolle Regel, die mir viel hilft. Also wenn ich manchmal so mich über irgendwas sehr, sehr, sehr ärgere. Es gibt Dinge, die muss man sofort ansprechen, ohne Frage. Aber manchmal gibt es auch Dinge, wo ich sage, überleg das nochmal, ob das jetzt wirklich notwendig ist, da jetzt rauszuplatzen. Ich sage das ja, du kennst das ja, ich sage ja manchmal, wird sich denn am Ende der Woche noch ärgern, wird sich am Ende des Monats noch ärgern, wird sich am Ende des Jahres noch ärgern. Und wenn dann kommt, nein, na, dann hör halt auf, dich zu ärgern, das bringt es doch nicht.
Bei den 24 Stunden kommt, glaube ich, noch was anderes mit hinzu. In den 24 Stunden ist ja die Chance hoch, dass man einmal zwischendurch schläft. Und wenn wir schlafen, also gibt ja Leute, die betrachten Schlaf als Luxus. Ich betrachte das als non-negotiable. Also Schlafen ist ganz wichtig, auch für die Ruhe im Leben und auch an der Börse, weil wir ja verschiedene Schlafphasen haben. Und unser Gehirn ist auf Hochtouren unterwegs nachts. Also Schlafen ist nicht einfach nichts tun, sondern zum einen regeneriert sich der Körper erstmal physiologisch und im Gehirn wird extrem viel sortiert von was haben wir erlebt, was geht vom Kurzzeit ins mittelfristige und dann ins langfristige Gedächtnis. Wie sortieren wir die Ereignisse des Tages ein? was wird vergessen, was wird im Zweifelsfall auch mit anderen Emotionen oder mit anderen Erlebnissen nochmal verknüpft aus der Vergangenheit. Und deswegen ist dieses, was Oma früher immer gesagt hat, von schlaf eine Nacht drüber, das ist auch ein unglaublich guter Ratschlag, einfach weil das Stresslevel insgesamt sinkt. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr schlafen, weil die dann auch tagsüber zunehmend handlungsunfähiger werden, weil man einfach diese emotionale Verarbeitung nachts nicht mehr durchführt.
Ja, ich habe mal gelesen, dass wenn man zu wenig schläft, dass das vergleichbar ist, wie als hätte man einen bestimmten Promillestand im Blut. Und weiß man ja auch, dann kann man einfach Dinge schlechter tun. Und deswegen, ich merke das auch an mir selbst, wenn ich manchmal extrem viel zu tun habe und ich habe dann zum Glück meine Frau, die sagt, du schläfst jetzt, und wie mir das dann auch unglaublich hilft. Also so dieses, ich habe auch so eine Regel, ich versuche mindestens 8 Stunden zu schlafen und mir hat das total viel auch gebracht. Ich habe noch eine andere Regel, vielleicht passt die, kannst du die auch so ein bisschen erklären, und zwar, wenn ich Positionen habe, so Trading-Positionen, jetzt nicht irgendwie was Langfristiges, sondern so Trading-Positionen, und es ist Freitag und die sind im Minus, dann schließe ich die. Weil mir hat es mal ein Händler gesagt, der hat dann gesagt, hey, alles, was am Freitag im Minus ist, haut das raus, weil du gehst entspannt ins Wochenende, machst halt am Montag wieder auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding übers Wochenende dreht, ist so gering und du hast halt weniger Stress. Du hast dann weniger Stress,
wenn ich jetzt
sage. Wäre das auch mit sowas von dem, was du jetzt gesprochen hast, so ein bisschen zu erklären?
Ja, weil das ja, du hast ja dann 2 Tage, wo du überhaupt nichts machen kannst. Du kannst nicht mal auf die Charts gucken und Chartkino machen und sagen, bewegt sich was? Da bewegt sich nämlich gar nichts. Das heißt, das ist eigentlich nochmal weiter eingeschränkte Handlungsfähigkeit. Also wenn man schon Chartkino als Handlungsfähigkeit betrachtet. Also das kann ich nur unterstützen. Also von, wenn es dich stresst und wenn man auch selber beobachtet von, mal macht man es zu, mal macht man es nicht zu und man beobachtet sich so ein ganz kleines bisschen selber von, wie geht's mir damit? Finde ich, ist das dann auch so eine Regel, die man etablieren sollte. Das ist ja auch das, was bei den, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe so ein bisschen mit Kryptos mich beschäftigt. Das ist ja das, was bei den Kryptos so gemein ist. Die sind ja 24/7 online.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Das ist nämlich, und das ist richtig krass, und man sieht richtig die Psychologie auch. Also jetzt ist sowieso ein bisschen anders, seit die großen Fonds da mitmischen und das alles so ein bisschen in der Dynamik noch ein bisschen anders gestaltet ist, aber rein prinzipiell konnte man immer sehr schön sehen, auch wann die Leute Zeit haben, also auch am Wochenende. Also Kryptos hatten lange Zeit, am Wochenende ihre größten Bewegungen auch. Also weil das einfach gerade von, hatte ich Zeit, konnte ich mich mit beschäftigen, bei den Aktien nicht so. Und da hat man dann aber auch solche Phänomene gehabt, geringes Volumen, aber richtig hohe Kursbewegungen, einfach weil das Orderbuch so ein bisschen ausgedünnt war. Und das kann einen auch extrem stressen. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich mich freue, mich inzwischen primär mit den Aktien und Optionen zu beschäftigen.
Meine Frage war gar nicht auf, ich wollte gar nicht auf Krypto kommen, aber da ist es ja so, sondern es gibt ja die Bestrebungen, dass manche Börsen jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt auch, um auch diese Konkurrenz von Krypto ein bisschen wegzubekommen, so 24-Stunden-Handel einführen, 24/7. Also zum Beispiel, ich glaube, die Nasdaq denkt daran, die CME stellt wohl auch Überlegungen an. Und mal angenommen, das käme, ne? Also dass zum Beispiel auch Aktien rund um die Uhr gehandelt würden, dann haben wir wieder eine Situation, wir können es ja nicht ändern. Was wäre eine gute Vorbereitung für mich als privater Händler, um dem dann wahrscheinlich mehr entstehenden Stress aus dem Weg zu gehen oder den zu reduzieren?
Also zum einen muss ich mal sagen, ich kann das Business Model der Börse verstehen. Das ist ja nicht für die Menschen gemacht, sondern das ist ja an der Stelle dann für, erhöhe ich irgendwie noch meinen Durchsatz. Ich glaube, dass man sich immer mal rausnehmen muss. Also das ist ja sowieso die Frage von, möchte man ein Depot haben, was eine Rundum die Uhr braucht? Ja. Oder reicht's auch, einmal am Tag, einmal die Woche oder alle 2 Tage oder so reinzuschauen. Das heißt, ich glaube, dass es verlockend ist, sich dem hinzugeben und dann zu sagen, oh, da habe ich die Chancen, da kann ich hier und da noch reingucken und so. Dann sind wir aber wieder an dem Punkt von der Lebensfreude von, will ich das? Also ist das das, was ich für mein Leben möchte, dass ich wirklich dann auch am Wochenende, wo ich jetzt die Zwangspause hatte, immer noch mal schauen möchte, ob alles gut ist. Das heißt, ich persönlich würde sagen, rein von dem Aspekt der Lebensfreude, Lebensqualität her, wäre es gut, es so zu strukturieren, dass man diese Pausen sich mit einarbeitet. Also entweder aus langweiligen Positionen, also sozusagen, oder einfach auch bewusst sagt, ich habe Tage frei. Also ich kann mich rausnehmen. Also weil man muss ja auf der anderen Seite sagen, wenn jetzt jemand sagen würde, du gehst 7 Tage die Woche arbeiten, dann würden wir alle einen Vorhalt zeigen.
Ja, ja.
Aber bei sowas wären sie dann bereit, quasi ständig hin und her zu springen. Und das ist es ja auch. Du machst irgendwas, springst wieder in die Börse, machst wieder irgendwas anderes. Und das ist halt auch, je nachdem, wie hochfrequent das ist Stress.
Ja, das heißt, es macht ja zum Beispiel auch Sinn, dass man, wenn man, selbst wenn man ein bisschen aktiver handelt, dass man jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie den Rechner anhat und wo Charts laufen, sondern dass man sagt, okay, ich nehme mir zum Beispiel einmal am Tag eine Stunde, überprüfe meine Position, passe von mir aus ein paar Stops an oder so und dann bin ich auch wieder weg. Und also gerade wir handeln ja fast nur auf Tagesbasis versuche dann, dass je länger man dabei ist, umso eher gelingt einem das. Am Anfang ist man zu neugierig, aber dass man gar nicht auch so oft reinschaut, weil man merkt das ja selbst, so wie jetzt, viele Ereignisse in der Welt, geopolitisch. Und dann guckt man natürlich immer so, oh, was passiert denn jetzt? Ne, ich habe mir selbst über das Wochenende, ich habe immer geguckt, was macht der Bitcoin, weil es war das Einzige, was offen war,
um einfach
zu schauen, okay, wie reagieren die Börsen auf die aktuelle Situation. Und aber na klar verursacht das, ich sage jetzt mal, Emotionen, weil am Anfang ging es runter und dann am Ende jetzt zur Zeit, jetzt gerade wo wir sprechen, ging es wieder hoch. Und da merkt man natürlich schon, oh, man reagiert ja darauf, ist ja ganz normal, weil man ja natürlich auch glaubt, man kann daraus irgendwie was ableiten. So.
Genau, das ist ja auch immer dieses Kontrolle Ding von, wir können was ganz Schlaues draus schlussfolgern, gucken, wenn es Montag wieder aufmacht, wo steigen wir ein, was machen wir. Definitiv. Ja, selbst wenn man am Tag zweimal reinguckt, sagt, ich habe irgendwie Nachmittag oder irgendwie Zeit und sortiere meine Position und dann gucke ich, damit ich gut schlafen kann oder wie auch. Das ist halt auch so eine Frage. Gucke ich rein, um gut schlafen zu können, um zu wissen, es ist alles noch da, oder gucke ich lieber nicht rein und habe die Ruhe und das Vertrauen, dass das so aufgesetzt ist, dass es auch morgen früh, wenn ich dann wieder aufstehe, noch alles da ist. Und dann ist ja auch immer die Frage von, was passiert bei einem totalen Crash? Also Leute, die sich dann Stress machen und sagen, oh, Black Swan und diesmal, also geht wirklich alles auf Null. Wo ich immer sage, wenn wirklich alles auf Null geht, heißt das ja, die Weltwirtschaft ist einmal gecrashed, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann ist dir dein Depot auch egal.
Ja, das sage ich auch immer. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur, dann bist ja nicht du der Einzige, der was verliert, sondern alle haben alles verloren. Dann ist es auch wieder egal. Also der soziale Status bleibt ja der gleiche.
Ja, wahrscheinlich kann man das.
Da passiert ja auch nichts. Und es stimmt natürlich, ich habe das schon mal erzählt, ich war einmal mit meiner Frau im Theater und habe dummerweise in der Pause in mein Depot geschaut, was an dem Tag deutlich nach unten gegangen war. Und ich habe von dem zweiten Teil dieser Oper nichts mehr mitbekommen.
Hat sie wenigstens mit dir geschimpft?
Ich habe es natürlich nicht gesagt, ich habe es natürlich heimlich auf Toilette gemacht, weil ich nachschauen wollte. Aber da habe ich mir dann geschworen, das machst du nie wieder. Du gehst nie wieder irgendwo hin und guckst in deine Position rein, weil ich konnte nichts machen und ich habe mir tatsächlich gesagt, Lebensfreude, stimmt, wenn ich darüber nachdenke, ich habe mir das komplett weggenommen. Ich habe mir diese 2 Stunden Lebenszeit danach total zerstört, weil ich saß da hat irgendwie kam eine Oper von Verdi oder so und ich saß da und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt mit den Positionen und so.
Es rattert ja dann auch im Kopf. Also wenn du einmal anfängst, das hört ja nicht wieder auf.
Völlig irre.
Ja.
Lieber Ulrike, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sollten wir unbedingt mal fortsetzen. Sehr Vielleicht gut. Machen wir das, wenn wir unsere gemeinsame Supplements for Trader Linie veröffentlichen. Wir machen dann Moore und so weiter. In ESN machen wir dann Konkurrenz. Das war wirklich sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, verschickt das Video an Freunde, die das auch interessieren könnte. Und wenn ihr mehr über die Academy wissen wollt, dann haben wir euch ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt. Und danke für deine Zeit. Danke, dass wir miteinander sprechen durften. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.